warum wir immer noch kein richtiges Intro haben, warum jetzt der Filmcast dran ist und nicht wie der Off Duty, wie es ja eigentlich sein müsste, und warum ich eigentlich aus Albanien zurückgekommen bin. Diese Fragen werden wir jetzt klären im neuen Pencast Nummer 205, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wir reden natürlich über den Queen-Film Bohemian Rhapsody und den neuen Film mit Nicolas Cage, und zwar Mandy, und über Ruhm und Ehre. Ich bin Christian Eichler und spreche wie immer mit Horst Lukas Diestel
Einen schönen guten Abend.
und Max-Ole von Raison.
Guten Abend.
Ja, das ist,
Na?
ich hatte noch nie, bevor wir so einen Cast aufgenommen haben, so einen krassen Blackout wie heute. Ich saß da, ich wusste
Ja.
nicht, ich dachte, ich weiß nichts über Queen. Warum redest du überhaupt über Filme? Was soll das? Was machen wir hier eigentlich? Also ich bin so richtig so, eigentlich, wo, also in der Hochzeit, wo ich eigentlich meine Notizen hätte machen müssen. Max, ich musste sehr lachen, als du letztes Mal erzählt hast, dass es so ist wie bei The Post. Tausend Leute
Ja.
kommen rein, rauchen und versuchen irgendwelche Zettel durch die Gegend zu werfen und noch irgendwie eine Story sich aus den Fingern zu saugen. So ging's mir heute.
Ja.
Ich habe alles geguckt, ich habe zu allem eigentlich auch eine Meinung, und dann wollte ich was aufschreiben, und dann ich habe manchmal, das sag ich auch manchmal, wenn ich den Cast schneide, dass ich keinen Bock mehr auf mich selber habe, mich selber zu hören. So,
Ja.
und heute habe ich keinen Bock auf meine eigene Meinung. Also schön für alle, die eingeschaltet haben, um sie zu hören. Ich will sie eigentlich nicht erzählen, weil sie mich selber eigentlich so richtig interessiert zu diesen Themen heute. Wie geht's euch?
Schön.
Ja, eigentlich genauso, aber immer. Nee, ja, komische Stimmung heute hier im Cast. Ich glaube, es ist, weil unser Court Jester Malte nicht am Start ist. Es schlägt sich direkt wieder. Der ist ja immer für einen flotten Spruch zu haben.
Ja,
Nö, aber.
ich habe den Cast auch nochmal von letzter Woche irgendwie mir einmal zu Gemüte geführt, und das war schon der Höhepunkt, aber wo Malte Springer Court Jester des Pencasts, einfach als er den Spruch gebracht hat, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, Frauen erlaubt.
Ja.
Und, du das aber zum Glück gecallt hast. Das fand ich sehr schön. So, einfach so viel,
Ja.
ja, denk doch nicht so viel nach. Ja, nicht, denk du vielleicht mal mehr nach. Das ist herrlich, habe ich mich
Ja.
weggeworfen. Also war schön.
So einer der seltenen Fälle, wo einem rechtzeitig das Richtige einfällt,
Ja,
nämlich
genau.
gleich und nicht erst 5 Minuten später.
Ja, einem fällt es
Ich finde
absolut
aber geil,
viel, ja.
diese Dynamik sowieso manchmal. Das ist eigentlich vor allem eigentlich eine Horst-Malte-Dynamik, die es gibt, in der entweder Malte einen Witz macht oder, nee, oft ist es so, Malte versucht einen Punkt zu, also hat sich irgendwie was vorbereitet und will jetzt was erklären. So drei wichtige Punkte, die aufeinander aufbauen zu einem Film. Und dann ist Horst, dir ist manchmal, glaube ich, langweilig oder so. Dann fängst du an, so zwischendurch so Gags zu machen. Und man merkt so leicht, wie Malte so leicht irritiert ist, es eigentlich witzig findet, aber auch seinen Punkt machen will. Und das ist beim Hören manchmal sehr witzig, wenn man euch beide kennt und so weiß, was los ist und es eigentlich sehr gut harmonieren könnte. Aber manchmal so halt voll nebeneinander hergeht. Aber das war geil. Mit diesem Frauen erlaubt habe ich auch bis heute nicht. Aber er hat dann auch gesagt, war ein Witz, ja. Aber fand ich ganz geil. Also, ja. Was hat er gesagt? Grillen oder so? Wir sitzen rum und grillen.
Er will
Frauen auch
irgendwie so,
gerne erlaubt.
ja, irgendwie, nee, er will in so eine Kommune ziehen. Mit älteren Leuten,
Achso,
gerne
ja.
auch
Ja.
Frauen.
Ja, hat man nicht so richtig verstanden. Also,
Nee.
wir kennen ja Malte und alles in Ordnung. Off track. Kann man einfach, weiß ich nicht. Aber was, ja. Ja, heute ist eine komische Stimmung. Ich weiß auch nicht warum. Es ist schön, dass du wieder da bist, Christian.
Hallo,
Es
ja.
ist vielleicht auch, weil, weiß ich nicht. Wir haben halt Themen, so die reiben sich natürlich richtig. Eigentlich könnte natürlich aber auch Grund sein, dass man richtig heiß ist. Ich meine, mit Mandy hier so ein Slasher-Horror-Ding und dann, ja, Freddie Mercury, passt eigentlich wunderbar, ist eigentlich
Ja.
genau. Die Lebensgeschichte von Freddie Mercury ist eigentlich wirklich
Ja, aber
ähnlich.
es ist ja sehr ähnliche Filme. Nee, die Filme waren insofern schon ähnlich, dass ich jeweils drin saß und mir dachte, oh mein Gott, was soll ich dazu denn sagen? So, es ist halt so, naja, kommen wir ja vielleicht noch zu. Ich weiß nicht, ob wir über die Filme überhaupt noch reden. Ich mach mal hier dieses Lied an, vielleicht
Ja, dann.
hilft ja das.
Ah ja.
Und damit würde ich sagen, machen wir uns direkt da auf die Socken und fangen einfach mal an, über diese beiden Filme zu sprechen, die uns ja doch irgendwie,
Warte, mach die
ja,
Schuhe schon mal
fasziniert haben,
zu!
aber wir wissen auch nicht so genau, was wir dazu sagen sollen, und deswegen sagen, folgt mir doch mal in die Filmbesprechung. Da geht's lang, hier an den Bäumen vorbei. Und wir
Ja.
sprechen über
Ich lasse das einfach an, da kann ich nichts. Nee, ich mach's aus.
Bohemian Rhapsody.
So, jetzt sind Sie dran. Guten Tag. Was darf ich Ihnen denn heute bringen?
Hallo. Ja, Sie sind's wieder.
Oh,
Schön.
Himmel.
Gucken Sie mal, was ich hier
Ja.
gesehen habe. Das ist Hier stand Seite 7. Meistens nimmt man ja, ich fange mal ganz von vorne an. Meistens nimmt man ja Olivenöl für Salate. Aber hier nicht so in der Brigitte, in der neuen. Gucken Sie mal hier. Böhmische Rapsöl-Ideen. Klasse. Wirklich, ne? Ja. Also, und hier geht's noch weiter.
Das Öl,
mit,
ne?
Blätterteigschnecken sagen sie den Gesundheitswahnsinn dem Kampf an. Also klasse. Guck mal, dann gehen sie hier weiter mit den Tomatentartlets. Und die gelingen auch wohl recht leicht.
Weiß ich nicht.
Und immer, ne, es gilt immer noch, das gleiche Öl kann verwendet werden. Das zieht sich hier so durch. Das ist so, haben die als Aufhänger genommen.
Kann man sich auch ins Ohr gießen. Muss man auch dazu atmen.
Gucken Sie, und hier geht es nämlich noch weiter. Liebestomaten, da so mit Sesam draußen dran. Das ist gar nicht blöd. Ich mag Sesam ganz gerne. Gerne für einen Bock so asiatische Sachen macht man damit. Ja, Sesam öffnet, da öffnet sich das Aroma so, ne?
Wollen Sie ja nicht was bestellen?
Genau. Und jetzt, ja, ich würde einen Kaffee nehmen, das ist, ja, genau.
Kann man doch gut, schmeckt gut mit Kacke.
Irgendwo. Ich hab das gleich.
Ich geh dann schon mal los.
Ah ja, und dazu einfach so ein Stück Wassermelone. Das schmeckt super. Wirklich.
Ja, Bohemian Rhapsody. Es ist Herbst geworden, es ist kälter geworden. Der Winter steht gefühlt wirklich schon vor der Haustür. Und ganz hinten, ganz am Ende vom Winter, da kann man sie schon sehen, die Oscar-Preisverleihung. Und natürlich, bis dahin dauert es noch ein bisschen, aber trotzdem, die ersten, so nach und nach, wagen sich die ersten kleinen emotionalen Biopics ans Tageslicht und machen sich auf die beschwerliche Reise zu den Oscars. Und den Anfang, zumindest bei uns, macht dieses Jahr Bohemian Rhapsody, benannt natürlich nach dem allseits bekannten und beliebten Song von Queen. Regie geführt hat Bryan Singer, zumindest am Anfang, den kennen wir von diversen X-Men-Filmen und The Usual Suspects. Der wurde dann aber irgendwie, haben die sich alle gestritten, dann wurde er ersetzt von Dexter Fletcher, der aber in den Credits nicht auftaucht. Also fertig gemacht hat den Dexter Fletcher, aber überall steht trotzdem, das war Bryan Singer. Keine Ahnung, was da los ist. Egal. Freddie Mercury wird gespielt von Rami Malek. Den kennen wir als die Hauptrolle von Mr. Robot hauptsächlich. Und geschrieben hat das Ganze Anthony McCarten. Und der ist eigentlich mittlerweile schon ein alter Hase im Biopic-Game. Der hat nämlich sowohl The Theory of Everything, dieses Stephen Hawking-Biopic, geschrieben, und The Darkest Hour, das Winston Churchill-Biopic. Also daran scheint er sehr viel Freude zu haben. Die Cinematografie, ich sag's noch kurz dazu, kommt von Newton Thomas Siegel. Das ist einfach der, ja, so ein bisschen der Cinematographer von Bryan Singer. Die machen eigentlich alles zusammen. Schön. Gut, zum Film. Wir folgen Freddie Mercury, der ganz am Anfang natürlich noch Farrokh Bulsara heißt, der in London Design studiert und am Flughafen als Gepäckhelfer arbeitet. Der geht in einen Laden, wo die Band Smile spielt. Die trifft er dann nach dem Konzert noch, zumindest den Gitarristen und den Schlagzeuger, und erfährt, dass der Leadsänger sich verabschiedet hat. Bietet sich dann kurzerhand als Ersatz an, und das klappt dann auch über ein paar Umwege. Und im Großen und Ganzen ist dann also die Band Queen geboren. Es wird noch ein Bassist dazu geholt und los kann's gehen. Dann machen sie ein paar Gigs über die Dörfer in England. Läuft auch alles ganz gut. Und dann verkaufen sie ihren Van, um ihr erstes Album zu produzieren. Und haben wenig später eigentlich dann schon einen Record-Deal mit EMI Records am Start. Läuft alles soweit ganz gut. Und dann geht's immer weiter, größer, schneller, USA-Touren, Deal-Gespräche hier, aber natürlich auch persönliche Probleme. Freddie Mercury entdeckt seine Sexualität und was nicht alles. Man kennt die Geschichte im Großen und Ganzen auch eigentlich so ein bisschen. Und ja, wir folgen also der Band Queen, spezifisch Freddie Mercury, von ihren Anfängen bis zu diesem eben historischen Live-Aid-Auftritt im Wembley-Stadion in London 1985. Es ist autobiografisch, aber nicht alles so ganz richtig, teilweise für dramatischen Effekt dann verändert. Und ja, die Frage ist so ein bisschen Bohemian Rhapsody, anders als all die anderen Biopics oder eben doch nur das alte Lied?
Was für eine super gute Zusammenfassung. Hammer, hammer.
Danke.
Hammermäßig. Du hast gesagt, hast du kurz zur Clarification. Max, du hast den Film nicht geschafft, ne?
Eine Stunde habe ich geschaut. Okay. Eine Stunde dann musste ich schnell aus dem Kino laufen, weil ich auf Toilette musste.
Ja, Telefon hat geklingelt. Henkers war dran. Das alte Lied, man kennt es ja. Horst, du hast gesagt, man kennt die Story schon, ne? So, und ja, das Witzige ist, finde ich, dass, ne, wenn man, ja, Ich weiß erstaunlich wenig über Queen. Also ich bin nicht, wie ihr das vielleicht wisst, ich bin nicht so mit diesen, es gibt ja Leute aus dem Bildungsbürgertum, die sind oft mit diesen ganzen großen Bands der 70er und 80er aufgewachsen, weil die Eltern die gehört haben. Bei mir war auf mütterlicher Seite, wurde Wolfgang Petri und Pur und die Prinzen gehört. Mein Vater, Böse Onkels und Metallica. Das sind so die Bands, die ich in meiner Kindheit irgendwie kannte. Ja. So. Und deswegen viele von diesen alten Rocklegenden habe ich erst später kennengelernt. Und für Queen hatte ich immer Respekt über und dachte immer, krass, abgefahrene Band, aber habe mich nie so richtig da reingenördet und reingelesen. Das Interessante ist, dass ich jetzt nach dem Film auch nicht mehr weiß über Queen, weil eigentlich ist es so, die Band, im Film gründet sich die Band, alle sind eigentlich schon von Anfang an Genies, dann wird hart gearbeitet, es werden geniale Songs geschrieben, die jeder kennt, dann wird kurz angeschnitten, dass Freddie Mercury seine Homosexualität entdeckt, dass er seine AIDS-Diagnose hat und dann ist der Film auch schon wieder so ein bisschen vorbei. Und genau das wird dem Film ja angekreidet, ne? Also genau das ist das, was ja auch gesagt wird, das ist, geht nicht in die Tiefe genug. Ich kenne die Tiefe leider nicht so richtig, also deswegen dachte ich auch so, Mist, was soll ich über den Film sagen? Ich kenne jetzt nicht diese einzelnen Storys so stark, aber ich habe das Gefühl, dass ich nach diesem Film jetzt kein sonderliches Gefühl für die Band und Freddie Mercury bekommen habe. Und ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass ja zwei ehemalige Bandmitglieder den Film mitproduziert haben. Und das ist wieder wie bei Straight Outta Compton. Wenn die eigenen Leute, wenn die Menschen, um die es geht, da am Film mitschreiben, dann ist das immer ein bisschen schwierig, finde ich. Weil dann wollen die natürlich auch ihre Legende nicht zerstören und auch nicht in den Dreck ziehen. Und das ist, glaube ich, ja immer nicht die beste Idee.
Ja, und es ist ja, ich meine, man muss, glaube ich, die Tiefe gar nicht kennen, um das anzukreiden, weil also in diesem Film zum Beispiel geht Freddie Mercury von AIDS-Diagnose zu, ja, aber ich will nicht als Opfer dastehen, in ja einer Minute oder so dauert es, bis er dann sagt, ja gut, nee, das passt schon, ich habe das jetzt halt und es muss halt weitergehen und ich will mich davon damit nicht befassen und ich will einfach, solange ich noch Zeit habe, halt Musik machen. Wo er ja mit Sicherheit irgendwann angekommen ist. Ich glaube aber nicht, dass es so schnell ging oder keine Ahnung, oder es fehlt dann halt auch einfach irgendwie und so die anderen Bandmitglieder bleiben eigentlich völlig blass, so was Charakterisierung angeht oder so, die rennen die ganze Zeit nur so ein bisschen nebenher und sehen witzig aus und irgendwie, ja, es geht irgendwie um nichts. Man guckt sich das so an und das ist irgendwie ganz, man kann es ganz gut gucken, es kommt viel Musik von Queen, das passt so, da kann man sich gut anhören. Da, bei uns im Kino zumindest war der Sound auch richtig schön laut, das hat ordentlich gescheppert, das war okay. Und aber ansonsten, ja, guckt man halt so und da passiert halt irgendwie nicht so viel, oder? Ging es dir da auch so? Weil
also ich möchte da kurz dem einfach zustimmen. Ich habe ja die erste Stunde gesehen und hätte da auch die Frage an euch, was passiert in der zweiten Hälfte? Ne? Also weil ich finde schon, dass es alles sehr, sag ich mal, gefällig vor sich, also einen Schritt nach dem nächsten gemacht wird, ne? Also man fährt nach 2 Minuten, ja, Mensch, der Junge kann singen und zack, da spielt eine Band, zack, die nehmen ihn auf, zack, nochmal ein Konzert, zack, da ist auch schon die Freundin da und da ist auch schon der Plattendeal und das geht eigentlich immer nur so weiter, dann wird einmal thematisiert, ja, dass die Eltern das nicht so cool finden, aber dann kommt auch sofort der Anruf vom Plattenlabel, ja, nee, hier, ihr seid total cool, kommt mal vorbei. Und das geht die ganze Zeit so. Ja. Also es gab wie immer ein häufiger Punkt, wo ist mal die Hürde, wo ist mal was schwierig? Also wo wird mal gezeigt, dass irgendwie, meinetwegen die Klassiker, ne? Eine Band, die keine Kohle hat, die tut irgendwie rum, die studieren vielleicht nebenbei. Vielleicht war es doch alles nicht so hart. Also vielleicht war es alles nicht so, hatten die nicht diese Abfuckphase so sehr, das kann natürlich auch sein. Aber ja, und interessant, dass dann aber in dem Teil, den ich nicht gesehen habe, dass über den gesagt wird, dass die Problematik von Freddie Mercurys Sexualität dann und die HIV-Erkrankung, dass das dann auch nicht ernsthaft behandelt wird, dann frage ich mich, meine Fresse, also was passiert dann hier eigentlich? Also dann, klar, bleibt immer noch ein Film, der wahnsinnig gut anzuschauen ist, weil er einfach wahnsinnig gut aussieht und auch die Auftritte toll inszeniert sind, aber ja gut, vielleicht soll es auch das nur sein, ne? Also dieses Schillernde, was Queen vielleicht damals auch gewesen ist, sich das einfach nochmal zu Gemüte zu führen mit ein bisschen mehr Fokus auf halt Freddie Mercury. Aber ja, ich glaube, es ist gar nicht mehr, oder? Also
ja, ich glaube, was dem Film auch überhaupt nicht gut tut, ist, dass wenn dann mal irgendwas Dramatisches passiert, dass der Film dann auch komplett da reingeht. Also da ist dann irgendein Streitgespräch mit irgendeinem halt Manager von ihm. Das muss dann aber auch im strömenden Regen draußen geschrien stattfinden. Also wenn der Film dann mal versucht, irgendwie emotionaler zu werden, dann auch immer gleich mit der groben Kelle irgendwie. Und irgendwie im Gesamten funktioniert es irgendwie nicht, fand ich. So, also ja, ich bin da ganz komisch aus diesem Film rausgekommen, weil ich es an sich eigentlich auch nicht uninteressant fand. Und ich fand, was der Film halbwegs okay hinkriegt abzubilden, aber halt auch ohne jegliche Tiefe, ist halt so dieses Ding, dass es halt, ja gut, selbst wenn du irgendwie gerade der gefragteste Sänger der gefragtesten Band der Stunde bist, kannst du ja trotzdem auch scheiße gehen wegen irgendwelchen Sachen, die im persönlichen Leben passieren und so, bla bla bla. Aber insgesamt wird es alles so, ja, es fühlt sich, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen so an, als hätte Bryan Singer den Wikipedia-Artikel zu Queen aufgemacht und dann nach und nach, ja okay, dann verfilmen wir da jetzt was und hier das nehmen wir doch auch noch mit rein und das auch, ohne sich so richtig mit der Materie auseinanderzusetzen, oder? Ging's dir auch so, Christian?
Ja, ich hatte ganz viel die Generation Y im Kopf, denn ich habe neulich von Deutschlandfunk Nova Hörsaal so einen Vortrag gehört, wo es darum ging, dass unsere Generation, Generation Y, also ich glaube so von 88 bis 95 oder so, oder von 85 bis 95 Geborene oder so, also die Menschen eigentlich, die aufgewachsen sind nach dem Kalten Krieg, ne, nach dem ja. Mauerfall, die nicht mehr dieses Blockdenken eigentlich kennen, dass die sehr konservativ sind. Also dass für uns oder für unsere Generation so Werte wie Familie zum Beispiel so total wichtig sind und Systemkritik zum Beispiel nicht mehr, wie das aber für quasi die Babyboomer noch anders war. Und dass für uns ganz wichtig ist aber dieses, wenn du findest, was du liebst, dann musst du keinen Tag mehr arbeiten in deinem Leben. Ne? Also dieses so Selbstverwirklichung ist für uns so ganz wichtig. Ja, Selbstverwirklichung eigentlich im Job. Und ich hatte so das Gefühl, dass mit so einer Attitüde dieser Queen-Film gemacht wird. Weißt du, Leute, ja, die Jungs wollen singen so. Und dann singen sie und sie sind gut und dann kommt der Manager und sagt, ey, hier ist der Plattenvertrag und dann geht es weiter. Und es ist wie so eine Arbeiter-Selbstverwirklichungs-neoliberale so Corporate-Identity-Story von so einer Band irgendwie. Da geht es nicht so, also da geht es nicht so richtig darum, wie sind die Lieder wirklich gemacht. Ne? Also wenn ich mich daran erinnere, wie in dem Beach Boys-Film
Robert Mercy
mit Paul Dano zum Beispiel, wie sie dann die ganzen Tiere da reinholen in dieses Studio und an diesem Album fast zerbrechen und sowas. Und das ist natürlich, klar, diese Szenen gibt es ja auch, ne, wie sie irgendwie denken, ey, wir brauchen einen Song, wo alle mitmachen können. So, We Will Rock You ist irgendwie fertig. Aber das dachte ich mir so, dass alles, also erstmal wird mir hier zu wenig gefickt einfach so in dem Film. Ich meine, das ist so eine sexuelle Figur, Freddie Mercury irgendwie, und das kommt eigentlich selten vor. Das muss man natürlich auch nicht plump machen, aber das ist irgendwie wenig. Also ich finde, der Film, da strahlt wenig Sex einfach aus und Sexualität. Ja. Und dann gibt es am Ende so eine Szene, also ziemlich am Ende, wo seine Ex-Freundin, mit der er nicht mehr zusammen ist, weil er jetzt seine Homosexualität offen lebt, dann so bei ihm ist und mit ihm redet und so sieht, wie er irgendwie in den Exzessen so ein bisschen verloren geht und guckt dann so aufs Klavier und da ist dann so ein Spiegel mit so einer Line Koks und das soll so suggerieren von wegen so, ah, jetzt kokst du also, und ich musste mir denken, hey, Digga, ja. Also der Typ ist ultra berühmt. Der hat nicht jetzt angefangen, irgendwie mal eine Line Koks zu ziehen. Also, Alter, das ist so eine prüde Sicht, so eine rentnermäßige, so, hahaha. Und das haben sie wahrscheinlich alles auf Drogen geschrieben, Zwinker. So, weißt du, so irgendwie so geht das so ein bisschen damit um, dass ich mir so denke, wo sind denn, also wo ist das Genie Freddie Mercurys, wo sind die Exzesse? Fast könnte man sagen, der Film ist eine Queen-Kritik, weil der Film eigentlich sagt so, eigentlich war da nichts Besonderes. Die konnten halt gut singen und haben irgendwelche Mucke gemacht und fertig war es und haben halt nur als Band funktioniert. Also man könnte ihn fast auch als Kritik des Queen-Mythos lesen, wenn man wollte, weil es irgendwie nichts dazwischen gibt, außer die haben halt irgendwie Mucke gemacht.
Er zeichnet das alles schon sehr langweilig, auf jeden Fall. Das stimmt schon, ja. Und was du auch ansprichst, ist halt so dieses, wo ist es halt, ja, er sitzt halt dann, er steht an einem Feld und dann hat er die Idee für Bohemian Rhapsody.
Ja,
so,
genau.
Fertig.
Ja,
das ist halt der Song ist jetzt im Kasten.
Ja,
so,
vor allem ausgerechnet der Song. Also die Szene habe ich ja auch gesehen. Da dachte ich mir auch schon so, jo. Alles klar. Genau, so funktioniert es halt auch. Der Rest schreibt sich von alleine. Gerade in Zeiten, in denen es kein fucking, wo nicht jeder einen Laptop hatte und man jede Kackidee oder wahlweise in sein Handy hätte singen können. Das war schon noch ein bisschen mehr Arbeit. Also es war schon ein bisschen schwieriger als das. Aber daran hat der Film irgendwie scheinbar kein Interesse. Und man fragt sich so ein bisschen, an was hat er eigentlich Interesse, ne? Also
ich
eigentlich
glaube, so ein bisschen. Ja, erzähl.
Ja. Nee, mach mal.
Ja, irgendwer muss das sein.
Achso. Ich glaube, und deswegen kommt jetzt nämlich Plot-Twist. Ich hatte einmal Tränen in den Augen in dem Film, als es um die Versöhnung mit dem Vater geht. Ja. Und dann musste ich tatsächlich weinen, als am Ende da im Wembley-Stadion das letzte Lied gesungen wird. We Are The Champions. Der Song ist so geil. Ich hatte, also der Queen-Film ist ja sowieso, der Film ist ja sowieso ganz toll darin, ja, eigentlich nur Queen-Songs zu spielen. Und du denkst ja bei jedem Song wieder, stimmt, den hatten die ja auch. Stimmt, klar, den gibt's ja auch. Und man, also klar, wenn man jetzt sagen, nenne 6 Queen-Songs, würden einem natürlich welche einfallen. Aber dann kommen ja immer noch mehr. Und dann kommt noch mal der. Und dann, ach ja, stimmt, Another One Bites the Dust. Und ja, Radio Gaga und so. Und dann kommt am Ende We Are The Champions. Und in dem Film ist es ja so gedreht, was in echt ja nicht so war, habe ich auf jeden Fall gelesen, dass Freddie Mercury nicht seine AIDS-Diagnose hatte, bevor dieser Gig im Wembley-Stadion war und auch, dass keine Reunion von Queen war, weil die gar nicht getrennt waren vorher. Also das sind beides Dinge, die gar nicht passiert sind, aber im Film ist es so, dass er diese AIDS-Diagnose hat, dann die Band-Reunion kommt und dann sind nochmal alle zusammen so und er weiß, er muss sterben, aber er ist diese schillernde Figur und dann dieses We Are The Champions, My Friend, ist einfach so ein geiler Song. Das ist so ein, ich finde das so geil, so Rock ist ein positiver, allumfassender Song, ne, so wie auch so We Will Rock You und sowas. Und da musste ich echt irgendwie flennen, weil natürlich auch diese Performance wirklich richtig abgefahren ist. Also Rami Malek wird ja auch viel gelobt für diese Rolle, aber dieser ganze Live-Aid-Auftritt, der ja auch so der einzige wirklich auch lange Auftritt ist, den wir sehen in diesem Film, der ist natürlich wirklich grandios. Ja,
ja Rami Malek ist aber auch schon wirklich krass. Also das, muss man, ne, schon der Oberhammer.
Das kann man, ich fand sogar durch die Bank alle Schauspieler echt einfach realistisch. Also für mich war es schon irgendwann so, dass ich eigentlich Rami Malek gar nicht mehr gesehen habe, sondern das war irgendwie klar, okay, das ist Freddie Mercury. So, das hat super geklappt. Aber damit dann halt so wenig zu machen, ist halt irgendwie schade. Aber was du sagst, stimmt auch vollkommen, Christian. Man kann sich diesen Film halt einfach angucken. Es kommt alle 5 Minuten kommt nochmal ein Queen-Song und man denkt sich, ja geil, passt, die sind ja auch alle irgendwie cool. So, außer man findet Queen scheiße, dann geht man eh nicht rein in den Film. Also das passt voll, aber es ist halt, man hätte halt viel, viel mehr irgendwie machen müssen, vielleicht sogar auch, weil im Endeffekt, ja, wird hier Freddie Mercury als jemand dargestellt, der halt so, ja, der hat halt irgendwie ab und zu mal eine Idee für ein Lied gehabt und so über die Phase in München, wo er irgendwie anscheinend irgendwie den ganzen Tag irgendwelche Sexorgien gefeiert hat, die, ja, die lassen wir einfach mal weg.
Ja gut, da war mal Brian May wahrscheinlich nicht dabei, deswegen haben sie das nicht reingebracht. Das ist dann auch heute sauer.
Ja, oder auch so wie auch auf Widerstand, auf den er gestoßen ist, ne, in diese Figur, die er war. So, ne? Also es ist recht gefährlich und ich glaube, der Film, also der hat ja ganz furchtbare Wertungen auch irgendwie so, also zum, was heißt furchtbar, aber so jetzt so 50 auf Metacritic, das finde ich schon sehr, also das gut, das wäre jetzt so eine Pencast-Wertung, aber mir ist eigentlich immer so die Faustregel Metacritic minus 15 und dann ist eigentlich so meine, was ich mir so denke. Und dafür finde ich das schon sehr schlecht für halt ein gefälliges Biopic, was eben den Vorteil hat, dass die Schauspieler diese Rollen sehr gut verkörpern und die Songs natürlich einfach wuchtig sind und toll. Also man hat eben schon Queen, das muss man schon sagen, und hat es toll dargestellt. Also zumindest die Performances und das allein ist, kann man sich gut angucken. Also es ist wirklich, ich dachte wirklich, dass der Film wird absolut furchtbar und bin wirklich auch so ins Kino gegangen und dachte, oh Gott, der soll ja so schlecht sein.
Aber an manchen Stellen ist er ja auch furchtbar. Also das muss man schon, also wie gesagt, also immer wenn es dann so völlig überdramatisch oder ich fand auch teilweise irgendwie, keine Ahnung, es wird dann halt irgendwie dann doch zu viel gemacht, also dann während diesem Wembley-Auftritt, der Hammer gefilmt ist und auch funktioniert, kommt dann ab und zu noch so ein Shot in irgendeine Kneipe rein, wo irgendwelche Leute stehen und dann da aber auch mittanzen und das ist halt so, nee, so, es kann sein, dass sie sich das in der Kneipe angeguckt haben, aber die haben dann nicht auch alle die Handbewegungen in der Kneipe, so läuft es einfach nicht, so, das ist dann schon wieder unrealistisch sowas muss ich dann nicht haben noch zusätzlich, weil es funktioniert auch so schon. So.
Der Film ist ein bisschen wie so eine Musical-Episode von der Sitcom, eigentlich so ein bisschen. Ja. Also jetzt singen alle und ich finde, oder wie eine Live-DVD, wo zwischendurch noch die Band noch so ihre Geschichte erzählen und die selber und die Rollen übernehmen. Genau, ja, so ein bisschen hat es den Anschein. Ich meine, gut, passt ja auch, sage ich mal. Ich finde, Queen ist ja, die Musik ist ja eigentlich so häufig auch wirklich so Musical-mäßig eigentlich. Weshalb Queen bei mir auch immer, ja, ist super cool. Habe ich auch als Junger auch mal so ein Best-of-Album rauf und runter gehört. Aber hätte ich nie oben in meiner Liste so von so All-Time-Favorites, weil mir das immer ein bisschen zu grell war alles dann doch. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht.
Ja. Und das macht es auf jeden Fall auch aus. Und das ist kein schlechter Film, um sich mal wieder so ranzuführen, auch an diese Band, und über die man vielleicht auch länger nicht nachgedacht hat, und mal wieder die ganzen Hits zu hören, sich zu denken, ey, geil, vielleicht höre ich mir jetzt auch nochmal Night at the Opera nochmal ganz an und guck, was sie eigentlich damals so gemacht haben. Und es ist natürlich geil. Man wird nur wenig über den Schaffensprozess lernen. Und es ist natürlich klar, es ist für so einen Film natürlich auch immer schwer, dieses ganze Bandleben so zu zeichnen. Ja. Das ist ein typisches Biopic-Problem. Wenn du die ganzen Stationen machst, kannst du nicht so viel Tiefe aufbauen. Wenn du nur so einen Ausschnitt zeigst, dann hast du halt nicht diesen allumfassenden Film. Manchmal ist ja auch der allumfassende Film ganz schön, aber hier merkt man auf jeden Fall, dass da einfach Dinge fehlen. Ich finde ihn aber nicht ganz so furchtbar, wie andere den machen, weil der schon sehr unterhaltsam ist. Und gerade, wie schon jetzt ganz oft gesagt, so sind gerade die Performances richtig, richtig gut, die Auftritte. Außer diese CGI-Crowd am Ende in dem Stadion. Also ich finde es sehr cool, aber das ist sowas, wird man sich
Auftritt
in 10 Jahren angucken und so denken.
Green Screen Stadium.
Ja, ja. Genau, aber von mir gibt es 6 von 10. Kann man auf jeden Fall schauen.
Ja, ja, ich glaube, da schließe ich mich an. 6 von 10 scheint mir stimmig. Ja, er hätte sich halt, entweder er hätte in alles tiefer reingehen müssen oder sich wenigstens eine Sache aussuchen müssen, auf die er sich konzentriert, und er nimmt aber fest alles kurz an und lässt es dann gleich wieder fallen und man steht irgendwie nur in der Mitte und geht nirgendwo hin. Ja, 6 von 10. Ich weiß nicht, Max, willst du auch noch eine Wertung raus für den halben Film? Noch eine Bewertung?
Ich glaube keine Punkte, aber ich denke, den kann man, das ist, kann man sich schon...
Willst du noch die zweite Hälfte wieder anschauen?
Vielleicht. Ja, kann man, ja, weiß ich nicht. Kann man sich auf jeden Fall schon mal so angucken, der tut nicht weh. So, und ist auch nicht schlecht.
Aber muss man, ich weiß nicht, muss man auch, glaube ich, echt nicht für ins Kino. So, da kann man immer warten, bis der auf DVD raus ist, wenn
ganz
man
ehrlich,
eine gute
eigentlich
Anlage zu Hause hat und dann den dann mal.
Ja, oder man guckt, oder ganz auf eine Weise kann man auch sagen, liest dir ein bisschen was zu Freddie Mercury und der Band an und guckt dann eine Live-DVD. So.
Ja.
Ich glaube, das reicht. Ich glaube, das ist eigentlich besser investiert.
Und das ist doch auch so ein Film, der spätestens in einem Jahr auf Netflix ist. Würde ich mal sagen.
Ja, das kann sein. Aber Horst, was ich dich noch fragen wollte, ist ja, also pass auf, Queen haben ja diesen großen Disput irgendwann in diesem Film, ne, wo sie dann sich als Band so entzweien. Freddie Mercury macht seinen Solo-Stuff. So ein bisschen wie ich jetzt dann einfach in Albanien war, jetzt bin ich wieder da.
Genau.
Jetzt sind wir wieder vereint. Jetzt Malte.
Wir hatten ja auch erst noch ein Streitgespräch.
Weißt du noch, worauf die sich Band dann einigt, als sie wieder zusammenkommen? Also dann sagt Freddie Mercury, ey, nimmt er mich wieder zurück? Und sie sagen, ja, aber es gibt Bedingungen. Weißt du noch, was die Bedingungen waren?
Dass alle genau gleich viel Kohle bekommen und dass die Writing Credits nicht mehr aufgeteilt werden. Also dass es nicht mehr heißt, das ist der Song jetzt hier von Freddie Mercury und das ist der Song von, wie die anderen halt heißen. Und
kennst du noch ein anderes Projekt, wo alle die gleiche Kohle bekommen, wenn Leute da was spenden zum Beispiel?
Ich kenne einige tatsächlich. Es sind also 2, um genau zu sein. Zum einen gibt es so eine ganz witzige Geschichte, so eine Web 3.0 Sache eigentlich. Das heißt Patreon. Und da kann man... das ist extra eine Internetseite, muss man sich mal vorstellen, die heißt patreon.com/derpencast und das ist eine Internetseite, die hat irgendwer gemacht, nur damit wir Geld bekommen können. Und da können die Leute uns Geld geben, glaube ich. Und die andere Sache ist Steady, das ist nochmal das Gleiche.
Ganz genau, und dann wird das auch einfach geteilt und dann steht auch nur Pencast drauf, also das ist eigentlich fast, wir sind eigentlich wie Queen und ich bin Freddie Mercury und deswegen sprechen wir jetzt über Mandy. Ich kenne
nur die Westlife-Version. Ich weiß es nicht. Könnte ich jetzt.
Song.
Guck mal, bitte schnell.
Von dem Original Song. Westlife. Das ist nicht von Westlife, Mann, der Song.
Nein.
Wie im Leben, ey.
Me first and the
game. Nee, das ist von dem anders. Das ist.
Barry Manilow, wahrscheinlich.
Barry Manilow. Oder Liberace. So. Mandy, 2018 Film. So weit. Die Revolverpresse.
Das ist wieder, die berühmte Spontanzusammenfassung nach dem Wikipedia-Artikel. Denn so könnte die Wikipedia-Artikel
Die Überschrift sein, aber das weiß auch nur jemand, der die Wikipedia den Artikel gerade auf hat, vor sich vielleicht sogar. Ja, was ist Mandy? Mandy ist ein Action-Horrorfilm von Panos Cosmatos. Der hat vor 8 Jahren schon mal einen Horrorfilm gemacht und hat sich gedacht, der hieß Beyond the Black Rainbow. Und der hat gedacht, ich mache jetzt noch einen Film. Das erste Mal hat gut geklappt, jetzt ich probiere das einfach nochmal. Und ja, sein Film hat es dann auch geschafft, dieses Jahr im Januar beim Sundance Film Festival uraufgeführt zu werden und ist dann jetzt im September, ich weiß nicht, in den USA auf jeden Fall zuerst veröffentlicht worden und jetzt auch in Deutschland in die Kinos gekommen vor, weiß ich nicht, letzte Woche? Ja, doch, letzte Woche.
Ja.
Und warum gucken wir den überhaupt? Naja, es gibt mindestens einen Grund. Cooler 80s Horror-Style, aber wer fehlt natürlich nicht? Nicolas Cage, der ist mit am Start gibt sich mal wieder hier die Ehre. So ein bisschen der Ricky King des Hollywood-Kinos, kann man eigentlich sagen. Gut, der Vergleich trifft nicht so richtig zu, aber ich finde es witzig. Seid ihr noch da?
Ja, du bist ein bisschen abgehakt bei mir.
Hallo?
Bei mir warst du ganz abgehackt.
Ja, bei mir auch.
Okay, ja, ihr wart bei mir auch weg.
Aber wir müssen es hat vorhin schon ab und zu gehackt, wir müssen verschiedene Spuren
hochladen. Genau, okay, warte mal, vielleicht soll ich es einfach nochmal machen?
Nee. Warum geht's jetzt eigentlich wieder?
Jetzt geht's wieder weird. Okay. Geht los! Nein, es geht noch nicht los. Die Musik ist von dem leider zu früh verstorbenen Johan Johansson. Der auch zum Beispiel für Rival die Filmmusik gemacht hat und der sehr schöne Musik gemacht hat. Und das ist noch wichtig, ein wichtiger Name. Und deswegen will er hier genannt werden. Jetzt geht's los. Was passiert? Wir befinden uns in den Shadow Mountains, Anfang der 80er. Dort lebt Red Miller, eben Nicolas Cage, mit seiner Freundin Mandy Bloom, die gespielt wird von Andrea Riseborough. Und die leben in der Hütte an einem See. Sie malt und macht so ein bisschen, psychedelic Fantasiekunst und malt. Und Red ist halt Logger. Der Mann macht in Holz und abends gucken sie gerne zusammen ein paar Filmchen. So ganz gemütlich, so ein bisschen die Außenseiter, die Nerds treffen sich da und leben eben zurückgezogen. Ja, was passiert noch? Mandy fährt irgendwann zur Arbeit. Sie arbeitet irgendwie an der Tankstelle und auf dem Weg zur Arbeit, in einem Waldweg, kreuzt sie einen Van, der gefahren wird von den Children of the New Dawn, einer eigenartigen Gruppe junger Leute. Man sieht schon, mit denen ist auf jeden Fall, mit denen stimmt auf jeden Fall was nicht. Die haben auf jeden Fall schon mal einen Joint geraucht, würde ich mal vermuten. Ich mir recht schnell recht sicher. So, das ist einfach die langen Haare machen's. Und
mehr Drogenkonsum als im ganzen Film Bohemian Rhapsody.
Ja, das so viel ist sicher.
Und nicht ein Lied geschrieben.
Die fehlte halt die eine Idee auf dem Feld. Ja. Ne, so ohne geht's nicht. Die werden angeführt von Jeremiah Sand. Das ist ein ziemlich durchgeknallter, psychopathischer, gruseliger eben Anführer dieser Bande, dieses Kults. Und der hat sich auf einmal in Mandy verschossen, im Vorbeifahren verliebt. Das ist mein neues Deutschrock-Album. Und so könnte man es nennen. Hat er sich... Daraufhin sagt er, auf dem Bett liegend, auf seiner Ruhestatt sich befindend, Brother Swan, hol die Black Skulls, hol die dämonische Biker-Gang und ich brauche diese Frau. Und dafür musst du dieses Horn tuten. Brother Swan tut, wie ihm befohlen wurde, bläst in ein Horn, eine dämonische Biker-Gang kommt und was dann passiert, das weiß man nicht so genau. Ihr wisst es dafür umso besser, besser als die Zuhörer auf jeden Fall. Und wie hat euch das denn dann gefallen, als die Motorrad-Gang sich einschaltet in die Handlung? War das cool? War das gut? Wie war es denn eigentlich, Freunde?
Ich bin so gespannt, ob Christian den Film liebt oder hasst, weil es gibt nur die beiden Optionen.
Ja.
Ich bin tatsächlich gespalten da, muss ich sagen.
Nee, das geht nicht.
Weil ich glaube, das ist, weil du meine Vorliebe für Ninja Scroll kennst, unseren Lieblingsfilmcast Nummer 3 gehört haben. Den vierten muss ich immer noch irgendwann schneiden und hochladen, da ist ein anderes Thema. Ich finde das ganz schön stark, was hier versucht wird, denn ich finde, dass es artistisch gut umgesetzt ist, diese absolute psychedelische Traumstimmung über diesen ganzen Film zu legen und vor allem auch diese ekelhafte LSD-Gang trotzdem in ihrer Furchtbarkeit cool in Szene zu setzen. Ich finde, das hat sowas, was man heutzutage nicht mehr so oft sieht. Wir kennen das ja, dass Filme versuchen, so 80er John Carpenter-Sachen irgendwie wieder aus dem Hut zu zaubern. Das geht mal besser, mal schlechter. Ne? 80er sind ja wirklich überall Neonschrift und so. Aber ich finde, dass das hier nochmal stärker gemacht wird, dass es nochmal so ein bisschen diffuser ist, abgefahrener, rauchiger. Und verdammt Metal-mäßig und so eine geile Art von Metal, aber finde ich, deswegen finde ich gut und das magst du auch dabei, bist in dem Film gesehen hast, weil ich habe so gemerkt, auch so Folk-Metal-Sachen und sowas irgendwie, ich vermisse das so ein bisschen, diese Ästhetik. Bei mir ist ja so, bei mir hat ja alles so ein bisschen mit System of a Down aufgehört, wo, glaube ich, ja bei dir mit Slipknot dann alles angefangen hat, noch krasser zu werden. Ich habe mich ja nie in diese krasse Richtung der Musik so entwickelt, aber ich habe gemerkt, also ich finde geil, dass der Film so auf eine Art, weit gefasst jetzt aber so Metal-nerdig auch ist, ne, weil die so Shirts anhaben, sie liest ja auch irgendwelche so Fantasy-Romane, die Leute sprechen auch alle so wie aus irgendwelchen ganz verqueren 70er-Jahre Manowar-Songs irgendwie und ja. Ich finde fast, man könnte den Film fast als Parabel lesen, wie Metal bist du eigentlich wirklich, also quasi so bist du nur so, wie die Leute auf der einen Seite, die die Bücher lesen und die Forest Temples zeichnen, oder bist du so wie die Leute auf der anderen Seite, die sich von irgendwelchen komischen Skorpionen beißen lassen und irgendwelche Dämonen anbeten. Ich fand das an sich cool. Ich finde, dass Nicolas Cage hier nicht reinpasst. Das war, hat mich so ein bisschen rausgezogen. Ich finde, er übertreibt so ein bisschen. Ich finde ihn irgendwie so ein bisschen zu albern, ist mir dann so aufgefallen. Dadurch, das ist nicht nur ein einziger Problempunkt, aber ich finde irgendwie, er ganz. Ich finde cool, dass der Film sich eigentlich so ernst nimmt in seiner Scheiße, aber Nicolas Cage hat mich dann irgendwie rausgezogen. So.
Ja, ist ein komischer Film, auf jeden Fall. Muss aber auch sagen, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Was mir vor allen Dingen gefällt, ist, dass der Film einem relativ früh klar macht, also oder quasi Bescheid sagt, du verstehst hier eh nichts. Also was genau hier passieren wird und was genau die Story ist, also warum irgendwas so ist, wie es ist, das ist einfach scheißegal. Guck dir diese Hammerbilder an, die wir hier gemacht haben. Guck dir an, wie schön rot das hier in dem Wald ist. Guck dir an, wie brutal teilweise das ist. Guck dir an, wie die Mucke passt. Wie die Shots inszeniert sind. Nimm das einfach so mit, akzeptier das einfach. Und es ist ja auch komplett einfach der gute alte Mann verliert alles, rastet aus. Plot einfach in seiner Reinform. Aber es wird nicht nervig dabei irgendwie. Er schafft es, das irgendwie, ja, zumindest visuell sehr interessant zu halten. Und es ist halt wirklich auch einfach wirklich eklig. So. Und aber halt jetzt nicht so Jumpscare-Grusel eklig, sondern einfach so, also in dieser Abgefahrenheit der Leute sieht man, findet man trotzdem, glaube ich, noch irgendwie echte Menschen auch wieder. Also man kann, es ist nicht unvorstellbar irgendwie, außer vielleicht diese komische Dämonen-Biker-Gang from Hell. Aber so diese Leute in dem Kult, die sind jetzt nicht so weit hergeholt dann doch. Vielleicht nicht weniger weit, als einem lieb ist irgendwie. Deswegen hat der Film schon so ein bisschen, ja, so für, bei mir ist es auf jeden Fall so Ekel ausgelöst, der aber auch irgendwie faszinierend war. Und die Action war ganz cool. Mich hat Nicolas Cage nicht gestört als von seiner Art her, wie er das hier gespielt hat, aber halt so ein bisschen, mich hat daran gestört, dass es halt so ein bisschen wahrscheinlich im Großen und Ganzen so ein bisschen Meta-Gag sein soll, dass hier halt Nicolas Cage diese Rolle spielt, irgendwie. Die irgendjemand Unbekanntes wahrscheinlich genauso gut hätte spielen können. Und das wäre aber dann irgendwie stärker gewesen. Mich hat der so an Blue Ruin und so erinnert oder Green Room, als Sonier noch cool war, Sonier.
Ja, cool ist er auf jeden Fall nicht mehr. Ja, ich habe im Kultlieder-Bingo auf jeden Fall gewonnen, weil erst Chris Hemsworth bei Bad Times at the El Royale, auch ein brutaler Kultlieder, jetzt hier das gleiche nochmal, herrlich. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe ja so eklige, narzisstische Kultlieder. Die finde ich total geil, die Leute um sich scharen, die so psycho drauf sind. Da kriege ich überhaupt nicht die Krätze und will die Leute will halt immer auf den Bildschirm einschlagen. Also das ist, das mag ich überhaupt nicht. Das ist so ein ekliges Gefühl, was sich da bei mir immer einstellt. Das war auch hier schon wieder so. Klar. Oh, ich kann das nicht haben. Und manche gucken sich dann sowas auch noch regelmäßig an. Ich raste da aus. Ich freue mich dann immer, dass du, wenn du sowas, ja, mal irgendwie auf Konsole dann hast in irgendeinem Spiel, dass du dann wenigstens eine Schrotflinte nehmen kannst und den Leuten den Garaus machst, so, ne? Aber in dem Film musst du dir das ja immer angucken, alles, und oh, ist so unerträglich. Ganz schlimm.
Der Antagonist ist schon ein einziges laufendes Trope. Das muss man schon leider so sagen. Also da ist ja wirklich nichts Originelles dran.
Das Ding ist, der Film macht aber ich bin jetzt ja bloß bei mir gewesen und gar nicht beim Film, ne? Also das mal noch nebenbei gesagt, weil der Film macht eigentlich nicht viel falsch. Ich meine, tolle Bilder, ja, gut, eine große alte Kamera genommen und eine rote Lampe angemacht, würde ich jetzt so ein bisschen sagen. Mir geht die Atmo so ein bisschen auf den Sack, aber an sich kann man sagen, weiß ich nicht, wie wenn sich halt eine neue Band gründet und 80s Thrash cool nochmal macht, ist es halt hier so ein bisschen, kann man dem Film nicht richtig verübeln, dass er sagt, wir nehmen uns ein altes Genre und machen das nochmal in cool. Und ich glaube, das hat der Film allemal geschafft. So, Nicolas Cage, keine Ahnung, wenn ich den da vom Fernseher sitze und sehe, wie der sich da Flips reinschraubt, denke ich mir schon, na, Nicolas, spielst du, wie du gerade Flips isst? Ich weiß nicht, so richtig abkaufen kann ich das halt auch nicht mehr. ich finde schon so ein bisschen auch, bin auch ein bisschen bei Christian, es geht gar nicht darum, dass er schlecht, also dass er irgendwas falsch gemacht hätte, weiß nicht, aber der fühlt sich schon ein bisschen fremdkörperhaft an. In manchen Kritiken wurde er ja über den Klee gelobt, keine Ahnung warum, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Für mich hätte es auch wirklich gut wer anders machen können. Ansonsten, der Film ist halt arschgruselig, arschbrutal. Am Ende rastet halt alles völlig aus. Ich finde, mir ist sowas zu, also so, weißt du, so Trippiness und super explizite Gewalt ist für mich einfach die Hölle. Also da kann ich auch immer nur so halb hingucken. Deswegen tue ich mich auch schwer, darüber zu sprechen, weil auf eine Weise ist das halt ein Genre, mit dem ich ja an sich überhaupt kein Problem habe. So der Rachefilm bin ich ja großer Fan von. Aber wenn das so brutal ist und trippy und nicht einfach mit Sturmgewehren irgendwelche Hochbogen von Gangstern eingenommen werden, dann bin ich da leider so ein bisschen raus und kann auch wenig ehrlich sagen. Also das ist, bevor ich da unfair werde gegenüber dem Film, weil ich glaube, der ist cool eigentlich. Mhm.
Was ich mich auch noch gefragt habe dabei, ist so, inwiefern, weil wir ja am laufenden Band gerade jetzt, wenn es dann jetzt weitergeht, mit der Oscar-Zeit immer Filmen vorgeworfen wird, dass sie Oscar-Bait wären. Und bei diesem Film hatte ich teilweise so ein bisschen das Gefühl, das ist so Kult-Film-Bait. So, ja. Dass die Leute so versuchen, einen möglichst kultigen Film zu machen. Und sowas ist halt, also dafür ist es ihnen eigentlich ganz gut gelungen, insofern weiß ich das nicht genau, aber sowas ist ja eigentlich immer prädestiniert zu scheitern, wenn man es absichtlich versucht, weil ein Kultfilm muss eigentlich aus Versehen entstehen, so zumindest von meinem Gefühl her.
Ja.
So hatte ich an manchen Stellen, dachte ich mir halt so, ja okay, musste das jetzt sein irgendwie. Ja, also und der wird ja auch, aber es scheint ja auch zu funktionieren, er wird ja so ein bisschen, ja schon jetzt auch abgekultet. Ja, mal gucken. Geht ja auch um Kult,
passt ja. Stimmt, ja, die Kritiken sind da so ein bisschen gemischt, glaube ich, ne? Manche sagen, ja, das ist eigentlich das alte Lied, ne? Manche sagen, es ist prätentiös, andere sagen, es ist ganz innovativ, was hier gemacht wird. Gut, wirklich innovativ kann es nicht sein, weil es eben referiert auf was schon mal da war und auf Ästhetiken, die wir schon gesehen haben. Ich finde aber, in dieser Konsequenz haben wir es eigentlich selten gesehen. Ja. Also, dass dann wirklich immer der Soundtrack dröhnt, dass dann diese Szene, wo er auf dieser Stein-Ocarina spielt und auf einmal kommen diese Ghost, witzig eigentlich, dass es auch so Ghost Rider-Figuren sind, hat Nicolas Cage ja auch mal gespielt, ne? Aber so From Hell und entführen dann so diese Frau, der zieht immer weiter an, so mit einfach geilen Ideen, einfach, finde ich, gut umgesetzten Szenen. Also da läuft Nicolas Cage mit einer Kettensäge um die Ecke und alles ist in dieses ekelhafte, grelle Licht irgendwie getüncht und sein Widersacher sitzt da und hat dann noch eine noch größere Kettensäge. Das sind auch immer so absurde Details, wo du immer denkst, das ist jetzt so kultfilmmäßig. Aber ich finde gerade visuell, also diese Pyramidenkirche, die es da gibt, das ist nicht neu, das hat man alles schon auf irgendwelchen Metal-Alben-Covern mal gesehen, aber ich habe trotzdem, merke ich, so eine Sehnsucht nach bestimmten Ästhetiken, die ich oft nicht so bekomme. Und gerade zum Beispiel dieses Haus am Anfang, in dem die wohnen, hat mich wieder auch sehr an diesen Ort in Solaris am Anfang erinnert, ne? Diese großen Glasfenster, diesen Holzhaus, was da so irgendwo mitten im Nirgendwo ist. Und ja, ich weiß nicht, was zeichnest du gerade? Ja, das ist ein Forest Temple. Ich fand das irgendwie schön. Ich fand es irgendwie doch ein bisschen anders, aber gleichzeitig ist es auch total albern immer wieder, dass er sich dann seine eigene Axt da schmiedet und sowas.
Sorry, er hat eine Axt, so, also er hat eine Armbrust, dann eine Kettensäge, ey, das ist so ein bisschen...
Das ist halt so Evil Dead-mäßig einfach so ein
bisschen. Ja, also genau,
das,
ja.
Ja, aber genau, ich habe mich über Johan Johansson da gefreut, ne? Wie du gesagt hast, eben auch leider verstorben. Also...
Ja, der Soundtrack drückt.
Ja, ist irgendwie... Kann man mal machen. Was ich noch sagen wollte, mir zieht er zu spät eigentlich das Tempo an. Also ich finde so, dass nach einer halben Stunde weiß man ungefähr so, was passiert. Dann kommen diese Dämonen, dann gibt es den ersten tragischen Umstand, der da passiert. Und ich finde, so ein bisschen früher hätte man mal dann eine Action-Szene oder sowas reindrücken können. Also ich finde es ein bisschen langsam. Aber was er schon hat, ist eigentlich einfach tolle Sets manchmal. Also ist er dann bei diesem, ich weiß auch gar nicht mehr, wer das ist. Ich dachte erst, er müsste den umbringen, aber er kommt dann da in so einen Raum
rein. Bei dem LSD-Bäcker.
Da. Ja, dann genau. Dann
Rufus, oder was?
Ja, ist so diese Deckenleuchte, die angeht, und ist dann Tiger im Käfig und so. Also ich fand es irgendwie, die hatten die dort irgendwie Spaß daran, das zu machen und haben es auch ganz kreativ umgesetzt. Und obwohl so dumme Sachen sind, finde ich, schafft der Film es schon, in so eine seltsame Farbe zu tünchen und nicht so völlig Hollywood beschissen. Wisst ihr, es gab mal diesen Film mit Jesse Eisenberg, heißt er so, und Kristen Stewart, American Ultra oder sowas, wisst ihr, solche Sachen noch? Also die normalen Wettbewerbe, wo das dann alles so auch so clean ist. Der Film ist immer richtig dreckig.
Der ist richtig dreckig,
das ist eine richtig eklige Suppe, da wird religiöser Müll gelabert und da kriegen Leute irgendwie diese Axt ins Maul. Also es ist schon irgendwie ein Fest der Absurdität, finde ich. Aber wir müssen, glaube ich, den Film auch nicht unbedingt zerreden. Aber ich...
überhaupt nicht...
Ist was für Genre-Fans, würde ich sagen. Und damit fange ich auch schon wieder an und gebe diesem Film...
Ich gebe mal 7 von 10, ich fand das nicht schlecht, aber ich fand es mal ganz erfrischend, aber ich muss sagen, wie es, glaube ich, auch öfter merkt, ich bin relativ desillusioniert, was Kino an sich angeht und da fand ich das jetzt mal irgendwie was anderes und nicht, es war nicht so Hochglanz, wie vieles, was wir uns angucken müssen, das fand ich.
Ich gebe geb diesem Film 7,5 von 10 und warum ich einen halben Punkt höher gehe als du ist, weil ich... Weil das, so wie du in Bohemian Rhapsody reingegangen bist mit der Angst, dass es die absolute Hölle wird für dich, so bin ich in diesen Film reingegangen und dachte mir, oh Gott, mein Gott, ich hasse den wahrscheinlich. Und dann war ich positiv überrascht. 7,5.
Oh, wow. Für Genre-Fans ist das der Oberknaller und ich glaube, deswegen muss differenziert sehen, ich gebe dem 7 als jemand, der bei der Hälfte des Films keinen Bock hat hinzugucken. So, weil das aber weil es eben cool ist. Also ich glaube, das ist einfach wirklich cool. So, aber ich kann damit halt nichts anfangen. Aber das passt schon alles.
Aber mich würde interessieren, ist es nicht, ich will jetzt auch nicht die Zeit überziehen, aber es würde mich wirklich interessieren, dass ja so schon auch bei so Metal-Bands, die du hörst, ja schon solche Bilder schon auch in so Texten auch so evoziert werden. Oder also ich hätte gedacht zum Beispiel, du bist ja zum Beispiel auch kein Fan von so Horror-Spielen und sowas, ne? Also von so Videospielen und sowas. Also da hätte ich mich jetzt gefragt, ob sowas dann für dich ja einfach an sich so halt eine Faszination hat, wenn halt irgendwelche komischen Dämonen auf so Bikes sind und irgendwie weiß ich nicht was, aber nee, ne?
Da gibt es ja Unterschiede. Also es gibt ja den Metal-Fan, der halt dann auch so Olli Schulz-mäßig dann auch sich die ganzen Horrorfilme reinzieht und es gibt halt die auch keinen Bock drauf haben. Also dazu die gehöre ich. So, alles, was so komisch. Nee, wie ich schon sagte, einfach so ein komischer Trippy-Grusel ist, bin ich raus. Wenn das jetzt irgendwelche dämonischen Biker, die da rausfahren, in die Schlacht sind und dann geht das da halt ab und dann wird da was ich wie offen und nicht alles so geheim mit irgendeinem Kultlieder und irgendwelchem komischen, verschwurbelten Religionsgefasel, sondern einfach so Leute sich da, weiß ich nicht, mit Hammer und Schwert irgendwie auf den Kopf hauen. Da wäre ich dann wieder dabei, wenn es so ein bisschen epic wird. Aber dieser Halloween-Horror auch, so dass einfach einer nur mit Messer irgendwo dasteht, das kann ich nicht ertragen. Wenn ihr versteht, was ich meine.
Ja,
also,
voll.
Ja.
Wenn man diese beiden Filme zusammennimmt, dann ist mir aufgefallen, dass ich Bock habe, mir nochmal alle Alben von King Gizzard and the Lizard Wizard anzuhören.
Denn irgendwie habe ich so ein ganz guter Schnittpunkt.
Das ist aber oder? Geil, ich so, weil ich dachte mir so ein bisschen, ich kenne gar nicht so viele Alben von denen. Ich habe mir nur mal so ein Video angeguckt, wo erklärt, die haben ja 5 Alben letztes Jahr rausgebracht. Ja. Und das ist ja so Prog-Rock-Band. Und ich dachte mir so, als ich den Queen-Film gesehen habe, dachte ich mir so, ach Mann, so Bands irgendwie, so neue Rockbands, die groß werden und so eine Faszination auf Leute haben wie Queen, sehe ich irgendwie selten. Es geht alles sehr in Richtung elektronische Musik, sehr viel in Richtung Hip-Hop so und ich frage mich so eigentlich, wann kommt eigentlich das große Rock-Comeback? Irgendwann wird es passieren, 100%ig, glaube ich. Also das wird es, glaube ich, nicht tot zu kriegen.
Hofft man.
Aber gerade sind ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich ist irgendwie Maroon 5 die größte Rockband der Welt oder so, weiß ich nicht. Und Coldplay. Aber wir haben jetzt umgedreht, erst über den Film geredet, zu dem wir das Thema haben und dann jetzt über Mandy, aber was ich euch fragen wollte oder worüber ich mit euch reden wollte, ist Ruhm, weil ich natürlich vorher, das Thema vorher ausgewählt, bevor ich den Film gesehen hatte, dachte, darum wird es viel im Queen-Film gehen, ne? Was macht der Ruhm mit so einer Figur wie Freddie Mercury, wie ist es auf einmal im Rampenlicht zu stehen und man muss sagen, ja, er im Film verkommt dann so ein bisschen langsam, ne? Aber man hat eigentlich nie das Gefühl, doch, eigentlich will der Film schon sagen, der Ruhm steigt ihm zum Kopf. Was ich euch eigentlich fragen würde, ist eigentlich ganz einfach, ist, wärt ihr gerne berühmt?
Noch berühmter.
Stimmt, du hast natürlich schon eine Facebook-Seite mit irgendwie 150.000 Likes.
Einen kleinen Vorsprung, aber das ist eine gute Frage. Ich finde, die Filme haben sogar beide so ein bisschen was damit zu tun, weil du auf der einen Seite Freddie Mercury hast, der diesen Ruhm hat, und sich da drin auch ganz gut gefällt und auf der anderen Seite diesen Kult
Nicolas Cage.
So ein bisschen, aber diesen Kultlieder so ein bisschen in der Rolle von jemandem, der denkt, dass ihm da auch das zusteht oder sowas, Und halt daran verzweifelt, wenn es nicht so ist. Das nur nebenbei. Ich wäre, naja, ist schwierig. Ich würde ganz gerne mit meiner Kunst Geld verdienen, ohne berühmt zu sein, aber trotzdem genug Geld verdienen, dass man davon gut leben kann. Und ich weiß nicht, ob das ein Widerspruch ist. Ich weiß auch nicht, ab wann man berühmt ist. So, also kann ich habe zum Beispiel, hätte ich wenig Bock, irgendwann auf der Straße oder angesprochen zu werden und erkannt zu werden und irgendwie, also, oder wenn es mal einmal im halben Jahr passiert, ist es auch nicht schlimm, aber halt so regelmäßig. Also wenn man, jetzt keine Ahnung, wenn du halt Madonna oder so bist, dann kannst du ja nicht mehr aus dem Haus gehen, weil überall Leute komplett ausrasten wahrscheinlich. Das stelle ich ja, mir schon sehr, so sehr schlimm ist. Vor. Ja, das auch. Oh. Nee, aber wisst ihr, was ich meine? Ja, oder?
Ja. Ja, na klar.
Ja. Also früher wollte ich das unbedingt ganz doll. Und jetzt bin ich ja zum Glück aber schon 28 und über die Gruselzahl 27 hinaus und ich habe das Gefühl, ja, mittlerweile nicht mehr. Ist es ein, nö, eigentlich nicht. Also, weil man doch auch, keine Ahnung, das führt eigentlich zu weit, das sprengt auch den Rahmen dieses Gesprächs, weil da müsste man jetzt schon noch ein bisschen persönlicher ins Detail gehen und mehr über sich erzählen, oder müsste ich mehr über mich erzählen und warum es dazu gekommen ist so richtig und warum ich bla bla bla. Ich kürze das auch mal ab.
Ich aber gerne hören, aber ja, mach.
Ja, ich eigentlich auch, aber das ist, jetzt nicht hier, ja, genau, man möchte einfach den Freiraum haben, seinen Quatsch zu machen und insofern, ja, glaube ich, um mit zum Beispiel Musik erfolgreich zu sein oder davon leben zu können, muss man einen gewissen Grad an Popularität erreichen. Ich glaube, dieser Weltruhm, den es halt früher in den 70ern gab für Rockbands oder 80ern noch, oder meinetwegen auch noch ich glaube, das gibt es so heute gar nicht mehr, weil dafür ist auch einfach zu viel los. Mittlerweile weiß man, glaube ich, auch dadurch, dass wir alle vernetzt sind, einfach wie viel mehr Musiker, auch gute oder weniger gute, es einfach gibt, wie viele unterwegs sind und ich glaube, es braucht auch einfach keiner mehr die großen Heroen, weiß ich nicht, oder es ist, lässt sich auch gar nicht mehr vermarkten, es geht gar nicht mehr, weil ich weiß gar nicht, was will ich sagen. Ich glaube, die Zeit ist vorbei, aber es wäre schon schön, erfolgreich zu sein mit dem, was macht, sodass man Kohle davon hat. Ja, klar, sicherlich. Und vielleicht, ich könnte mir auch gut vorstellen, mal in der Talkrunde eingeladen zu werden, hätte ich auch keinen Stress mit, aber das kann sich gerne im Rahmen halten. Also ich finde es, genau, einfach den Scheiß machen, wie man Bock hat, das ist ja eigentlich das Coole im Leben, so, oder? So einen Podcast nebenbei machen, dann vielleicht halt auch Leute kennenlernen, die auch coole Projekte am Start haben. Und mit Finn Kliman irgendwie, weiß ich nicht, ein Ruderboot bauen, weiß ich nicht, nee, Quatsch, aber zum Beispiel, sowas eben eigentlich.
Dass da man, hat mir meine Freundin jetzt von Finn Klimans neuem Video nochmal erzählt, irgendwie, die Platte ist ja jetzt draußen, ne, und jetzt kommt irgendwie noch ein Video rausgekommen und das ist irgendwie, weiß ich nicht, in mehreren Dimensionen gedreht und man muss es mit Kopf
8D.
Nur dann kommt die Message rüber und dann dachte ich mir so, jetzt reicht es auch mal mit Finn Kliman und seinen Ideen und was er sich gedacht hat bei dem Album. Finn Kliman, für mich muss ich sagen, es reicht jetzt auch mal. Ich habe das Album gehört, so gut ist es nicht. Du hast es jetzt gemacht, so, es ist nur einmal gepresst worden. Es ist schön, ich gönne es dir. Aber so, jetzt muss es nicht mehr sein. Nur, dass, falls er den Podcast hört, einfach so, dass man Bescheid weiß, dass nicht jeder das alles so super toll findet. Nein, aber was ich auf jeden Fall noch sagen würde, ist, dass ich auch vorher genau darüber nachgedacht habe, also genau zu dem Ergebnis gekommen bin, zu dem ihr jetzt auch gekommen seid, aber vielleicht nicht also nicht negativ, dass ich dachte, ich will gar nicht berühmt sein, ich will nur meinen Scheiß machen, sondern ich dachte, ich wäre eigentlich gern so berühmt, dass ich meinen Scheiß machen kann. Also, weil ich glaube, ab einem gewissen Bekanntheitslevel kannst du, glaube ich, einfach sagen, ey, ich habe die Idee, ich würde gern diese Show machen, ich würde gern diesen Podcast machen, ich würde gern das machen. Und weil du halt schon einfach bekannt bist, sagen Leute, ja, okay, machen wir mit dir, weil du ziehst schon Leute so. Und das ist natürlich ein ganz geiles Level, wenn die Leute so wissen, ey, der ist cool. Weißt du, wenn Olli Schulz irgendwie sagt, ey, ich hab Bock auf das und das, so, weiß nicht, ob er eine Fernsehshow jetzt, weiß ich nicht, bei RTL in der Primetime kriegen würde, wahrscheinlich nicht, aber trotzdem, ne, das wäre jetzt auf jeden Fall nicht mein Ziel. Aber so ein Level an Bekanntheit, kannst du ruhig
zugeben.
So, das wäre natürlich gar nicht schlecht. Aber klar, die Frage ist dann einmal, wie ist es dann, wenn du immer bekannter wirst, ne, wie anstrengend ist das? Und das ist natürlich auch so eine ganz klare Sache, die wir jetzt selbst im Queen-Film der nicht mehr so gut war gesehen haben. Wie ist es, wenn du so bekannt bist, dass du dir selber nicht mehr einschätzen kannst, ob das irgendwie eine gute Idee ist, die du hast oder nicht? Das ist ja dieses typische Dilemma im Queen-Film, so als Freddie Mercury sagt, ich mache jetzt eine Solo-Karriere und merke dann, fuck, ohne die Band kann ich das eigentlich gar nicht. Das ist dann natürlich immer so die Gefahr. Was ich auch interessant fand, war Dietrichsen hat in der FAZ-Rezension zum Queen-Film geschrieben, dass es eigentlich einfach, wenn man einen Film sieht, erstaunlich ist, dass man sich es einfach erstaunlich finde, dass es den überhaupt gab, Freddie Mercury. Also, dass es einfach so normale Menschen waren. Und da muss ich auch manchmal drüber nachdenken. Manchmal habe ich so ganz simple Gedanken. Aber einfach, manchmal finde ich es komisch, dass einfach so Leute wie Rihanna oder so einfach auch so morgens aufwachen und frühstücken gehen und so ein normales Leben irgendwie haben. Ja. Weil einerseits, wenn du so berühmt bist, dann musst du dich ja geistig auch wieder davon eigentlich so entkoppeln. Also das kann man ja gar nicht verarbeiten. Oder Ed Sheeran ist für mich so ein gutes Beispiel. Jemand, der tatsächlich Straßenmusiker war und jetzt irgendwie mehr Steuern zahlt als Apple, weiß ich nicht. Also das finde ich manchmal auch einfach ganz erstaunlich, wie man so sein kann. Und das ist natürlich auch nicht etwas, was man unbedingt sein will wahrscheinlich.
Ja, ist, glaube ich, auch super schwierig, da ein pauschales was zu sagen. Also ich denke, manch einer steckt das besser weg und manch einer schlechter. Also keine Ahnung. Aber ja, natürlich ist das, glaube ich, super weird. Aber da habe ich auch schon mir öfter Gedanken gemacht, dass es doch auch irgendwie schön ist, dass halt eben, auch Rihanna sitzt halt auf dem Klo und manchmal hat sie Durchfall oder so, keine Ahnung. Das passiert halt, das sind halt schon einfach alles nur auch normale Leute so.
Was ich sagen würde, ist, ich bin tatsächlich ganz froh, dass ich nicht mit 18 Justin Bieber gewesen bin. Ja. So, ich glaube, mir hätte es die Birne komplett abgeschraubt. Also möglicherweise bin dann doch, also es klingt immer, das soll gar nicht so gönnerhaft klingen, so nach dem Motto, so jetzt der es nicht, so, oder so blöde, eklig, so, wie sagt man, so opermäßig, aber ich, ist schon anstrengend genug, in Berlin zu leben, unerfolgreich. Ja. und nicht irgendwie dem Wahnsinn zu verfallen mitunter. Und das noch mit irgendwie Tour, Leben, nicht schlafen, Drogen, Party, Sex und wann man will, wo man will und so weiter. Weiß ich nicht.
Genau. Aber halt,
aber kann ja auch noch kommen, in den 40ern. Sein. Ja,
eben, zweite Frühling.
Genau. Aber Justin Bieber ist natürlich in der Situation, jetzt irgendwann dann seinen Magnum Opus irgendwann dann aufzunehmen, sein eigenes Night at the Opera, weil so die Finanzen hätte er, die Berühmtheit hätte er. Also das finde ich natürlich so ganz geil, diese Situation so, du hast dann die paar, bei ihm jetzt nicht, weil er irgendwie gecastet wurde oder sonst was, aber als so Band so die paar Alben gemacht, die dich bekannt gemacht haben, so, dann machst du so ein bisschen weiter und dann bist du aber so berühmt, dass du einfach irgendeinen Scheiß, Arctic Monkeys sind ein gutes Beispiel, die einfach furchtbare Alben machen mittlerweile, aber das halt einfach machen können, weil sie bekannt sind. Das ist natürlich so ein ganz geiles Level an Berühmtheit, wenn du einfach dem Label sagst, ja, fickt euch, wir machen jetzt einfach das Ding und irgendwann wird
es
schon kaufen.
Obwohl
so.
Es auch dann natürlich die Frage ist, inwiefern du die Eier oder den Mut hast, das dann zu machen, weil es ist so, dass wenn du so ultra berühmt bist, dass dir das ja ganz viele Leute nicht verzeihen, wenn du was anderes machst. Ich weiß gar nicht, wer das mal, ich glaube, irgendein Autor hat das irgendwann mal gesagt, vielleicht sogar Stephen King oder so, keine Ahnung, wenn nicht, dann tut es mir leid, aber dass die Leute halt quasi immer wieder von ihm genau dasselbe Buch haben wollen, nur in anders. So, und es soll halt sich nichts verändern. Und das kriegt man bei Bands ja schon auch ganz oft mit, dass von den Fans dann irgendwie mega die Breitseite kommt, wenn mal was Experimentelleres versucht wird, was dann vielleicht nicht so gut ankommt. Haben wahrscheinlich auch nicht alle dann oder halt viele Bands vielleicht auch Schiss dann vor sowas und machen lieber nochmal ein Album wie immer so oder sowas, könnte ich mir vorstellen.
Interessant ist, finde ich eben, wir haben es jetzt Ruhm genannt, also ja, dass wenn du erfolgreich bist, meinetwegen auch genug Kohle hast, dass sich aber eigentlich, also da ändern sich natürlich schon Sachen, aber grundsätzlich bleiben die Dinge doch gleich, ne? Also gerade wenn man, egal was man macht, ob man, in welcher Form auch immer man vielleicht jetzt kreativ arbeitet, du stehst halt morgens auf und musst dir überlegen, wie du deinen Scheiß fertig kriegst. So, ja. Ne? Also da ändert auch dein Kontostand nichts dran, dass wenn du einen Song nicht fertig kriegst, dann kriegst du den, dann ist das genauso wie vorher. Also zum Beispiel.
Du hast halt mehr Zeit, ne?
Du hast halt, genau, du hast mehr Zeit.
Auseinanderzusetzen, aber klar, prinzipiell.
Genau, du hast halt mehr Zeit, genau, du hast den Existenzdruck nicht, aber dieses, dass du dich da trotzdem zermarterst und manchmal denkst auch vielleicht, fuck, du kannst es eigentlich nicht, was du machst und ich glaube, diese gleichen Grübel-Shit-Loops kommt man genauso rein und ich habe auch, also über die Jahre jetzt auch, also immer wieder auch Künstlerinterviews gelesen oder mir angehört und alle, viele natürlich haben ausgesorgt, aber keiner redet darüber, weil jeder ist, man macht das ja, weil man auf die Sache Bock hat, weil man Bock hat, Musik zu machen oder zu schreiben. Dass du natürlich irgendwie Geld haben willst, ist klar, aber eigentlich geht es um diesen Struggle mit deiner Arbeit und das ist das eigentlich Interessante und das kann dich immer noch genauso abfacken und das finde ich eigentlich auch ganz, ganz heilsam und ich glaube, das ist manchmal, wenn Leute so naiv über Ruhm nachdenken, na gut, dann träumen sie halt vom Geld, aber was man dann eigentlich macht, ist halt auch nochmal ein guter Punkt, sozusagen. Also, weiß ich nicht, Business-Leute machen einfach weiter Business, Musiker machen ein bisschen weiter Musik und beschäftigen sich nicht weiter mit irgendwelchen Eitelkeiten oder Party-Life. Eigentlich muss man einfach sein ganzes Leben lang arbeiten. egal wie viel Geld, man muss machen und ja. Sachen schaffen.
Und da bin ich manchmal so nihilistisch, dass ich immer so denke, ich kann mir schon vorstellen, wie es ist. Also ich kann mir schon vorstellen, wie es wäre, Jan Böhmermann zu sein oder so und diese Sendung zu haben, da zu sein. Und also ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie das wäre, das Neo Magazin Royal zu moderieren und trotzdem so unglücklich zu sein wie jetzt manchmal. Also,
ja, ich glaube, das ist auch der Punkt. Ja,
ja, und das ist manchmal auch ein Hemmnis manchmal, um was anzufangen, so, weil ja, diese Baby Steps sind eigentlich natürlich gut, nicht unbedingt zum Ruhm, aber kleine Sachen verbessern, merke ich immer wieder so, wenn man sagt, okay, da kann man noch ein bisschen was schrauben und so, das kann man machen. Naja, so viel soll es vielleicht dazu gewesen sein. Können wir kurz irgendwie, ach, das spielen wir danach ein, die Abschlussrunde.
Nee, ich hau das hier, ich spiele das hier ab, kein Problem.
Ja, und da sind wir auch schon wieder, da war ich ja dann noch kurzzeitig war ich ganz berühmt im Abschlussrunden-Ding. Das ist ja gar nicht schlecht. Ja, lass uns das fix machen, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Ich war in Mazedonien und Albanien im Urlaub und es war eigentlich der Hammer, kann man sagen. Also unfassbar epochale Landschaft, möchte ich fast sagen. Also Nordalbanien war ich nicht mal, da haben wir nur so eine Doku drüber geguckt, aber das ist auf jeden Fall jetzt auf der Liste. Da sieht es echt aus, wie wenn man sich die klischeeste Kanada-Kitsch-Postkarte vorstellt. Riesige, schneebedeckte Berge, tiefgrüne Wälder, glasklare Flüsse, also wirklich ganz wunderschön. Und ich habe richtig Bock auf mehr Balkan-Tour. Dann haben wir uns noch angeguckt, eine Dokumentation, irgendwie 4 Stunden, so zwei Teiler zu, oder vielleicht was anderes, es gab nur 2 Stunden lang, aber zur Geschichte des Jugoslawienkriegs, da rafft man ja echt gar nichts ein, wenn man sich das mal reinzieht.
Habe ich mir schon 10-mal durchgelesen in Wikipedia-Artikel, ich check nichts. Ja.
Das ist super interessant auf jeden Fall, also die Doku kann ich auch auf so eine Art Doku, ne? Ich glaube Illusion Jugoslawien oder so heißt die, auch toll, also ganz interessant natürlich, ne? Aber das fängt ja schon beim Ersten Weltkrieg und dann der Zweite Weltkrieg und dann zur Zeit der Blöcke und alles Mögliche, aber trotzdem Balkan auf jeden Fall total super und Albanien auf jeden Fall auch, also ganz auch billig touristisch gesagt, ganz tolle Strände, super schöne Berge, man kann super wandern und alles ganz billig und cool. Ja, und die Leute sind halt mega, mega entspannt einfach so, finde ich. Also und super hilfsbereit und einfach cool, weil es ja witzig ist, weil ja komischerweise, man weiß auch gar nicht genau warum, vielleicht weil Albanien auch so lange abgeschnitten war vom Rest der Welt, aber gibt es ja so negative Klischees. Also wenn man Leuten sagt, oder den Eltern, man geht nach Albanien, ist es so, hä, wo willst du hin? So, ist super. Und dann haben wir, glaube ich, alle Red Dead Redemption 2 gespielt. Ist ja so das rare Videospiel, wo man dann merkt, die Menschen kriechen aus ihren Löchern und machen, entstauben ihre Konsolen und legen ein Spiel ein. Ihr beide ja auch.
Jawohl.
Max, du zockst ja sogar öfter PlayStation, aber hast du ja sogar eigentlich nicht. Und das kriegt man, glaube ich, so am Rande irgendwie jetzt bei vielen mit. Ein neues Spiel von Rockstar Games, bla, muss man, glaube ich, nicht erzählen. Und da ist wohl unter ganz beschissenen Bedingungen entwickelt worden. Aber ist auch ein sehr beeindruckendes Spiel. Meine Gedanken sind noch nicht final dazu. In der nächsten Folge Rush. Ich habe ja diesen Gaming-Podcast auch mit Giga Games. Werden wir da auch länger drüber reden. Bin jetzt so 20 Stunden drin. Hoffe, dass ich es bis zur Aufzeichnung nächste Woche noch durchbekomme. Ich habe auf jeden Fall sowas noch nicht gesehen. Also ich finde, das hat so ein Detail gerade das Spiel, dass man zwischenzeitlich immer mal denkt, das ist echt, finde ich. Ja. Also dadurch, dass sich so viele Details so überlagern. Also ich finde so die Animationen, wenn der vom Pferd absteigt zum Beispiel und so, das ist so viel Arbeit da reingesteckt worden, dass dann, wenn dann auch noch irgendwie der Tau auf den Blättern ist und der Atem dampft, weil es morgens ist und dann die Sonne aufgeht und sowas, das ist zwischenzeitlich immer so der kleine Flash-Krieger auf jeden Fall. Ja. Vom Gameplay finde ich, es gibt viel zu kritisieren, aber an sich ein beeindruckendes Entertainment-Produkt auf jeden Fall, was die da
abgeliefert haben. Das Gesamtpaket ist schon irgendwo der Wahnsinn auf jeden Fall. Es gibt schon ein paar Sachen, die ein bisschen nerven auf jeden Fall. Also ich habe nur in noch keinem anderen Spiel, was ich je gespielt habe, so viele Menschen aus Versehen angeschossen. Weil man irgendwie kurz R2 angedrückt hat und er dann aus der Hüfte eigentlich schießt und man will sich gerade mit jemandem unterhalten und dann ist der weg. Uncool. Aber sonst. Und was natürlich gar nicht geht, ist, wenn man im Spiel eine Zigarre raucht, dann zieht er nur einmal dran und wirft sie dann weg. Man kann also nicht cool irgendwie am Bahnhof stehen und 5 Minuten Zigarre
rauchen. Ja, packen. Das fand ich auch nicht gut.
Was soll das? Also verstehe ich nicht. Naja.
Hashtag Konsumgesellschaft im Wilden Westen auch einfach, eben. Ne?
Also das kommt auch gar nicht dazu. Ich habe hauptsächlich sehr viel geangelt im Spiel, das geht. Man kann 13 Legendary Fische fangen insgesamt an verschiedenen Locations. Finde ich ja super. Also wirklich mit geplant, okay. Ich habe ja auch, ich habe bei einem Kumpel gespielt, wir haben sofort die Minimap ausgestellt und uns selber auferlegt, dass wir auch die richtige Map nur benutzen dürfen, wenn wir genau wissen, wo wir sind, weil man da ja sonst auf diesem kleinen Punkt sieht, wo man ist. Und das wäre ja unrealistisch und haben uns dann die Map einmal so ausgedruckt noch und mussten dann immer rausfinden, wo wir sind. Und dann musstest du diesen Angeltrip halt wirklich planen. Halt so, okay, wo müssen wir lang? Wie kommen wir da hin? So, wo ist es überhaupt genau? Und das hat schon gebockt. Also dann auch zu zweit ist halt so zu spielen, dass einer irgendwie an der Karte sitzt und sagt, jetzt müsste hier links ein kleines Häuschen kommen. Das war irgendwie super.
Hammer.
Das hat Spaß gemacht. Und dann sehr viel geangelt. Ja, aber ich merke mal gucken, ich bin so aus dem ersten Hype, glaube ich, jetzt raus und werde jetzt einfach ab und zu mal weiterspielen und dann mal die Story auch ein bisschen mehr auschecken und so. Ansonsten noch ganz kurz, ich habe nochmal How to Train Your Dragon 1 und 2 geguckt.
Oh, der und 2 ist so geil.
Die sind echt einfach cool. Die sind echt einfach coole Filme. Kann man nicht viel sagen.
Muss ich freue mich. Auch gucken.
Im Februar kommt der dritte. Ich glaube, dir wird der erste ein bisschen besser gefallen als der zweite vielleicht, Max. Aber ja. Die sind einfach, die kann man super mal so weggucken, einfach auf dem Sonntag.
Ja. Und ich liebe den zweiten tatsächlich, also es ist einer meiner Lieblingsfilme auch.
Ich finde die beide super, auf jeden Fall. Ja. Und ich habe jetzt dann noch angefangen, Big Mouth zu gucken, das ist irgendwie so eine neue Netflix-Serie von Nick Kroll und noch irgendwem, ist ganz witzig, aber weiß ich noch nicht genau. Ich habe jetzt 2 oder 3 Folgen oder so gesehen, ich werde, glaube ich, noch ein bisschen weiter gucken. Es ist teilweise echt hammerwitzig, es geht so um pubertierende Kinder. Und es gibt halt so, also es ist gezeichnet, was auch immer, Zeichentrick. Es gibt halt so Hormonmonster oder so. Das klingt jetzt ein bisschen flach, aber es ist, bildet das echt eigentlich ganz cool ab, so diese Zeit. Genau, ja, Big Mouth.
Cool.
Ich hatte noch nie so viel in der Abfassung.
Nee, ich bin auch überrascht. Ja,
ich wollte noch einmal kurz, Malte hat das schon mal empfohlen, aber Big Little Lies, diese Kurzserie von HBO, die leider eine zweite Staffel bekommt, weil die erste so erfolgreich war, aber es ist in sich abgeschlossen. Unbedingt angucken. Ich hasse ja Serien, wisst ihr auch nicht, je länger. Also bald, wenn dieser Gaming-Podcast auch so 3 Jahre läuft, dann werde ich auch Games hassen, glaube ich. Und dann muss ich, glaube ich, nichts mehr gucken. Das ist ganz cool. Aber Big Little Lies von HBO, ganz super. Würde euch, glaube ich, auch echt super gefallen, falls ihr mal Bock wieder habt, eine Serie zu gucken, die nur 7 Folgen hat.
Ah, okay. Alright. Ja, Red Dead Redemption, tolles Spiel. Habt ihr schon gespielt? Weiß ich nicht. Ja, ich habe das auch gespielt. Das finde ich richtig cool. Gefällt mir sehr gut. Ich habe davor, eigentlich war ich schon wieder drauf und dran, die PlayStation zu verkaufen, weil mich eigentlich nichts interessiert. Aber jetzt konnte ich doch den Controller wie meinen alten Colt entstauben und dann nochmal losreiten. ja, herrlich. Soweit viel sei auch von meiner Seite gesagt. Ich muss die Map jetzt doch ausschalten, weil man spielt das sonst immer so tunnelmäßig mit Navi. Das
man guckt sich halt nichts an.
Nee, so. Genau. Und das fuckt mich halt ab. Und das ist auch genau das Problem unserer Zeit. Man rennt immer nur mit seinem Handy rum und man ist gar nicht mehr in der Welt, sondern irgendwo in seinem Kopf gefangen. Das
ich kann auch
scheiße.
Mittlerweile kenne ich mich auch ganz gut aus auf der Map. So.
Ja, genau.
Das ist auch ganz witzig einfach.
Ja, richtig. Also,
und man kann die ja dazu schalten, ne, auf Knopfdruck.
Genau, du kannst ja
einfach. Wenn es ganz schlimm wird, dann kann man auch nochmal kurz cheaten natürlich. Ja,
was ist cool? Was ist cool? Es kommt jetzt demnächst nach und nach, werden die einzelnen Tracks der EP von meiner Schwester veröffentlicht. Deswegen hört euch alle an, sucht alle bei Spotify, zusammengeschrieben A-N-N-A-V-R, N-A-V-R, den Song So High the Sky an, damit da mal ein paar Klicks drauf kommen. Der ist nämlich mega fett. Genau, das ist wichtig. Dann gibt es, weiß ich nicht, was war cool? Reicht eigentlich an Highlights, glaube ich. Ist eigentlich das wichtigste Highlight. Ansonsten habe ich bei der Arbeit das neue Album von Tiger 104er und GGB Gerard Ghetto Bass gehört. ja, immer noch zu viel Pimmelwitze, aber diese 80s Beats, die ballern einfach wie Sau. Und das macht einfach Spaß. Man ist aber trotzdem auch, fühle ich mich jedes Mal ein bisschen dümmer, wenn ich das gehört habe, weil dieses ganze Zeit, dieses Abgekulte von rumhängen, sprayen, coole Mädels und chillen ist zwar was ich irgendwie immer geil finde als Lebensentwurf und das auch so für mich immer so romantisiere, aber es ist auch hart, dumm und prollig, einfach nur prollig in dem Lager, was man vertretbarer findet. Genau, das war's von mir.
Ja, ich muss mich demnächst auch, mehr darf ich tatsächlich gar nicht dazu sagen, mit Hip-Hop auseinandersetzen, mit beliebtem Hip-Hop und davor graut es mir auch schon wieder, mich in diese Welt zu begeben, der doch sehr dummen Texte und Weltanschauungen, aber da werde ich mich dann wieder durch ein paar aktuelle, was die Kids so hören auf YouTube durchklicken. Ich werde dann, wenn ich was dazu sagen darf, euch das auch erzählen. Ja, das war's mit den Pankers für diese Woche. Ihr könnt uns natürlich schreiben, derpankers@gmail.com oder uns unterstützen, wisst ihr alles, oder auf Twitter folgen und so weiter und so fort. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Dann gibt's den Off Duty. Das war's von uns. Ach, du musst mich einspielen, ne? Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.